WebDev Espresso, die schnelle Dosis Frontend-Wissen mit André und Kevin. Hallo Kevin.
Hallo André.
Schön, dich zu sprechen an so einem stürmischen, sonnigen Tag hier.
Schön, auch dich zu sprechen. Und hallo an alle Zuhörer.
Ich glaube, ich habe gehört, wir könnten auch sagen, guten Abend an die Zuhörer oder einen schönen Spaziergang um den Aasee, liebe Zuhörer.
Gibt es da einzelne Personen, die das genau in diesem Kontext immer hören?
Habe ich mir sagen lassen, ja. Schön groß an die. Das ist bestimmt, wer gemeint ist. Ja, worüber wir heute drüber reden? Ich habe uns mal das Thema PocketBase.io rausgesucht. Das ist, also laut Eigenbeschreibung, ein Open-Source-Backend in einer Datei.
Das klingt doch erstmal spannend. Gut ist es auch, wenn wir es vielleicht so ein bisschen mit Firebase vergleichen, weil das, glaube ich, so ein Konkurrenzprodukt ist davon.
Ja, ich glaube, wir können das mit mehreren sogar vergleichen. Auch vielleicht, was ist PocketBase genau? Also, ja, ein Open-Source-Backend einer Datei. Es ist in Go geschrieben. Es hat eine SQLite-Datenbank eingebaut mit Real-Time-Subscriptions. Also, man kann sich quasi benachrichtigen lassen darüber, wenn sich was ändert. Es hat User-Management eingebaut mit wirklich super vielen Authentifizierungsmethoden, sowas wie Google-Login, GitHub-Login, Facebook-Login. Alles Mögliche, E-Mail, Passwort geht auch. Es sind sehr, sehr viele eingebaut. Dann hat es File-Management mit an Bord. Also man kann dann Dateien hochladen, irgendwelche Bilder, Dokumente, sonst was. Das kann man auch auf ein S3-Bucket auslagern und ich weiß nicht, wohin das... Also vielleicht gibt es auch mehr, aber S3 geht auf jeden Fall und der kann es halt selbst managen. Es gibt eine Admin-UI. Da kann man seine Daten sich angucken. Vor allem kann man da auch Regeln hinterlegen für die Datenbank, wer darf wie was lesen und schreiben, weil es gibt auch ein JavaScript-SDK und ein Flutter-SDK, womit man halt direkt an die Datenbank gehen kann. Und man kann, ich glaube, das ist sogar recht neu, man kann das System als, sie nennen das dann als Framework verwenden. Man kann eigene REST-like Endpunkte schreiben, entweder in Go oder in JavaScript, dass man dann quasi ja so Custom Functions da aufrufen kann, die dann auch irgendwas machen.
Das klingt doch schon sehr umfangreich.
Denke ich auch. Also irgendwie wird es offiziell wohl von einem einzigen entwickelt, wobei es mittlerweile 49 Contributor auf GitHub hat. Da weiß man ja nicht, was die alle so machen. Es ist noch nicht in Version 1 vorhanden. Es ist aber ja, wird aktiv weiterentwickelt. Und ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ein Blick wert.
Was vielleicht auch ganz cool ist, dass die Abfragesprache eher auch so in Richtung SQL geht und nicht wie bei Firebase perspektivisch eher so dokumentenorientiert ist. Sondern du kannst dir da wirklich auch deine Spalten und so zusammenklicken und mit SQL Abfragen machen.
Ja, ist ja auch eine SQL-Datenbank, ne?
Ja.
Also sehe ich auch als großen, das heißt als Vorteil. Ich glaube, da haben wir doch schon mal bei Firebase drüber gesprochen. Es fühlt sich irgendwie natürlicher an, mit SQL, mit strukturierten Datenbanken zu arbeiten, wenn man es so früh eingebläut kriegt an der Uni von Tag 1.
Die Frage, die ich mich da immer stelle, ist, ob wenn du nur NoSQL-Datenbanken kennen würdest, wobei man schon sagen muss, dass NoSQL-Datenbanken ja auch die irgendwie in so eine Nische drückt, weil das ist ja quasi das Gegenpart von SQL-Datenbanken, ob du dann nicht eigentlich viel besser mit SQL, also mit NoSQL-Datenbanken wie, weiß ich nicht, Firebase oder einer MongoDB klarkommen würdest, weil du das für natürlich halten würdest.
Ja, ich glaube, also nicht, dass wir uns wiederholen, aber ich meine, ist natürlich auch schon etwas her, in der Firebase-Folge haben wir da auch drüber gesprochen, dass es ja auch ein bisschen so ein Mental-Ding ist, ne? Also, dass man nicht weiß, wie es technisch funktioniert, möchte ich gar nicht sagen, nur das fühlt sich halt immer noch so ein bisschen eigenartig an, wenn man halt, weiß ich nicht, Daten mehrfach da ablegt, weil man halt nicht joinen kann. Und weil man halt die Datenbank so auslegt, dass halt das, was man liest, einfach zugänglich ist und beim Schreiben ruhig ein bisschen mehr Aufwand in Kauf nimmt und das halt an mehreren Stellen hinschreibt, wo es nötig ist oder auch, weiß ich nicht, wenn man irgendwo was reinschreibt in eine Collection, dass man dann Trigger hat, die quasi andere Collections mit diesen Daten dann befüllen und updaten. Das fühlt sich ja irgendwie so verkehrt an, finde ich immer. Und wenn man das vielleicht von Anfang an gar nicht so eingebläut bekommt, wie leg deine Daten nur einmal da ab, dann musst du es beim Update auch nur an einer Stelle ändern, den Rest kannst du über Joins wieder rauskriegen. Vielleicht, wenn man dieses, ja, das nicht so eingebläut kriegt, dann ist das einfach nicht so schlimm. Und dann denkt man sich, ja, ist doch normal, schreibe ich halt mehrfach, muss ich ein bisschen aufpassen.
Ja. Aber wir wiederholen uns aber, glaube ich, ein bisschen dabei.
Wahrscheinlich, aber hier ist SQL. Finde ich sehr cool. Deswegen ist wahrscheinlich auch der Vergleich mit Firebase, ja, ist bestimmt passend, aber ich glaube, noch passender ist eigentlich eher Superbase. Heißt das Superbase?
Bist du sicher, dass es nicht Megabase heißt?
Nee, ich glaube, es heißt Superbase. Aber da haben wir, glaube ich, auch in einer anderen Folge drüber gesprochen.
Das also heißt, ja, Superbase. Heißt Superbase.
Aber nicht super.
Ich wollte dich nur ärgern.
Super. Superbase. Aber das kann ja wahrscheinlich, glaube ich, sehr ähnliche Sachen. Nur, dass es mit nicht einer SQLite-Datenbank, sondern mit einer Postgres arbeitet. Was ich hierbei wiederum sehr spannend finde, ist, also SQLite kenne ich eigentlich mehr so als Dev-Datenbank. Als halt, also ist eine Dateidatenbank. Es liegt ja als Datei auf deinem Dateisystem, da wo Dateien halt so liegen. aber es ist halt nicht so eine richtige, was heißt so eine richtige Datenbank? Ist halt ein bisschen anders. Nicht so eine Hochverfügbarkeitsdatenbank, die die ganze Zeit einen Server braucht, der läuft, sondern es wird halt, ist das eine In-Memory-Datenbank? Ich weiß gar nicht. Nee, auch nicht, ne?
Nee, das sind unterschiedliche Konzepte. Was natürlich cool daran ist, wenn das wirklich alles in einer Datei liegt, ist das ganze Thema Skalierbarkeit. Du kannst es halt verschieben. Und wenn du natürlich einen Server hast, der immer laufen muss, der besteht, also Postgres besteht natürlich auch aus Dateien, aber der lädt die dann irgendwie in den Speicher oder verarbeitet die vor und so. Das heißt, der hat schon eine gewisse Laufzeitumgebung. Und wenn du das wirklich nur auf Datenebene hast, dann ist das natürlich schon schöner. Und das ist wahrscheinlich auch die Idee dabei, damit du das vielleicht skalieren kannst auf verschiedene Systeme.
Ja, skalieren können wir gleich mal drüber sprechen. Da gibt es nämlich, glaube ich, einen Nachteil. Aber wenn man das sonst so kennt, SQLite oder SQL-Datenbanken, die in der Cloud dauerhaft laufen, die sind ja auch einfach schweineteuer.
Ja.
Das fängt ja irgendwie $40, $50, $60 da an pro Monat. Klar, jetzt könnte man einen eigenen Container hochfahren, wo dann eine Postgres drin läuft, aber hier ist es halt, du hast eine Datei, die du sichern musst und da ist eine Datenbank drin. Das heißt, wenn der Container, der braucht halt wirklich nur ein Volume, was gesichert wird und gut ist.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Gut, jetzt ist natürlich immer die Frage Kosten gegenüber Nutzen. Also wenn du natürlich die Datenbank auch viel nutzt, dann kann der gut indizieren, da weiß man jetzt nicht, wie gut funktioniert das bei SQLite. Das kann ich nicht explizit sagen, muss man sich dann immer angucken. Aber grundsätzlich gibt es halt auch schon Grund, warum das die ganze Zeit läuft, weil dann kann er wirklich Updates gut machen, er ist direkt verfügbar. Es ist halt die Frage, wie sind auch diese Wake-Times, wenn du das jetzt aktiv, wie lange brauchst du, um da was zu lesen oder zu schreiben, wenn das nicht dauerhaft läuft? Das ist auch so eine Frage, die man sich dann stellen müsste.
Ja, Transaktionssicherheit, ne? Also es können ja gar nicht zwei Prozesse gleichzeitig darauf zugreifen, das funktioniert ja nicht. Das können ja.
Ja.
Also das hier eine 1:1 Beziehung, ne? Du hast ein Pocket-Base Backend mit einer SQLite-Instanz und das skaliert natürlich bescheiden. Bis sozusagen gar nicht. Also du kannst halt nur mehr Blech reinhauen. Ja. Ne? Also du kannst die Rechenleistung hochdrehen, du kannst den RAM hochdrehen, du kannst aber keine zweite Instanz daneben setzen. Das funktioniert hier nicht. Deswegen ist wahrscheinlich auch der Einsatzzweck eher so klein bis mittelgroß. Oder fürs Prototyping könnte ich mir das vorstellen.
Du müsstest dir halt sonst, wenn du das skalieren möchtest, darüber Gedanken machen, wie synchronisierst du die Daten? Das wäre ja quasi der andere Modus.
Ja. Aber auf der anderen Seite, wer weiß, vielleicht kann man ja sogar eine SQL, eine Postgres oder irgendwie eine andere Datenbank dahinter packen. Vielleicht geht das ja sogar. Steht hier zwar nicht explizit jetzt, aber...
Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es nicht so eingeschränkt ist auf SQLite. Die Frage ist ja, wie ist so dieser Adapter geschrieben, damit der mitbekommt, es gibt Änderungen. Weil die meisten Datenbanken sind nicht so interaktiv, dass sie dir aktiv mitgeben können, hey, jetzt hat sich hier gerade was geändert. Meistens baut man dann eher so eine Event-Plattform da rum,
jo.
Wie zum Beispiel PubSub.
Ja gut, aber hier ist es ja einfach, weil es nur 1:1 ist. Ne? Also wenn ich in die Datenbank schreibe, mache ich das ja mit meiner einen Pocket-Instanz, die ich habe, Pocket-Base-Instanz, und die schreibt. Und dann muss ja die Datenbank gar nicht andere benachrichtigen können, sondern das System erkennt es ja.
Das stimmt.
Wobei man sich aber auch bei Postgres benachrichtigen lassen kann. Das geht, glaube ich, schon.
Ist das so?
Let me Google that. Es gibt Trigger.
Ja, es gibt Trigger dafür. Okay,
also, spannend. Wie man die jetzt einsetzt, ist natürlich eine andere Frage. Brauchen wir Datenbankexperten? Vielleicht findet sich ja einer unter unseren zuhörenden Menschen und kann uns das mal sagen, dann würden wir es vielleicht mal in einer der anderen Folgen aufgreifen. Aber ja, gehen wir davon aus, dass es eh also bei Pocket Base irrelevant ist, weil 1:1.
Für meine 1:1 beziehungsweise, ja.
Genau. Ja, aber das ist ja auch diese 1:1-Sache, die killt es ja auch automatisch dann für große Projekte. Ne?
Ja.
Mein Gott, nicht jede Anwendung, die man programmiert, ist für ein Millionenpublikum, ne?
Brauchst du ja auch nicht.
Also gerade Intranet-Anwendungen oder so, das ist ja wirklich überschaubar und weiß, wie viele Leute darauf zugreifen. Und für kleine Projekte auch. Also super Handy, würde ich sagen.
Ja gut, man muss ja auch sagen, wie viele Anwendungen hast du schon geschrieben, die für mehr als 100 Leute sind? Also jetzt in der Businesswelt. Das ist meistens ein sehr kleiner Kundenkreis oder Nutzerkreis vielmehr.
Ja, sagen wir mal 1000. Also 100 ist, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Die meisten meiner Kunden haben schon ein paar mehr Mitarbeiter. Aber ja, 1000, das ist ja auch für so ein System noch ein Witz, würde ich mal sagen. 1000 ist ja nicht viel.
Nee.
Wenn du dann halt Instagram baust, ja, da brauchst du wahrscheinlich ein bisschen mehr.
Jetzt geht er direkt auf Instagram, okay. Kannst du natürlich auch sagen. Aber weiß nicht, wenn du jetzt so einen Shop hast oder so. Keine Ahnung, einen kleinen Shop.
Ja.
Dann hast du deine, weiß ich nicht, 50.000 Leute, das ist schon kein kleiner Shop mehr, aber die da irgendwas kaufen, das willst du damit auch noch handeln können. Das ist dann auch kein Problem.
Das müssen wir mal testen tatsächlich hier, ne? Wie viel darauf zukommt, bis es zu so einem Bottleneck kommt.
Ja, die Bottleneck ist ja meistens die Datenbank.
Ja, hier wird es dann die Rechenleistung und der RAM sein, ne? Wenn die SQLite-Datenbank zu groß wird oder zu.
Ja, genau. Deswegen ist ja meistens das teuerste auch die Datenbank quasi im Stack, wenn du das jetzt in der Cloud hostest. Weil das meistens das Bottleneck erzeugt.
Ja, hier steht auch irgendwie, dass man beim Starten auf jeden Fall die Open-File Descriptors Limit anheben soll. Dass das ordentlich funktioniert.
Damit er direkt mehr schreiben kann. Das ist gut.
Ja, von 1024 auf 4096. Und man kann das auch. Muss man halt für jeden Einsatzzweck neu bewerten. Aber so ist es ja immer bei Dingen, die man einsetzt. Deswegen sehe ich hier irgendwie kein Problem.
Ja.
Also auf jeden Fall ein leichtgewichtiger Start. Man kommt leicht rein, es ist viel mitgeliefert. Man macht sich jetzt nicht abhängig von so einem großen Cloud-Anbieter, wo man sich ja abhängig von dem System macht. Aber es ist ja schon was anderes. Und ja, würde ich so als bisschen als Alternative zu Superbase sehen.
Was ich noch cool finde, ist halt, dass man auch wirklich so gut wie alles nochmal selbst implementieren kann, wenn man möchte. Also die Funktionen sind da sehr umfangreich. Gibt auch gute Beispiele, muss man sagen. Also wenn man sich die Doku anguckt, dann gibt es da zum Beispiel Beispiele, wie man auch mal einen E-Mail-Messenger nutzen kann und so. Das ist eigentlich cool gemacht und ich glaube, da kann man auch mal, wenn man beispielhaft jetzt nicht Angular oder ein Frontend nutzen möchte, kann man anscheinend auch mal Templates erzeugen. Das ist sehr umfangreich, was die Doku ergibt.
Ja, das stimmt. Da steht recht viel. Ich finde es auch irgendwie sehr spannend, dass sie dann ein JavaScript-SDK und ein Dart-SDK haben. Ich finde, Dart ist auch ist das nur in der Google-Welt vertreten, oder?
Nee, du kannst mit Dart zum Beispiel auch iOS-Apps machen.
Mit Flutter?
Ja, genau.
Also Dart ist auch von Google erfunden worden.
Ja.
Hier steht halt Dart SDK für Web Mobile Desktop, ja. Also ist auch trotzdem sehr an Google angelehnt.
Ja gut, die nutzen ja auch Go. Go ist ja auch an Google angelehnt, oder?
Go ist auch von Google, ja.
Aber gut, also, weiß ich nicht. Ich finde, da hat es jetzt nicht so verbreitet. Also spannend hätte ich gefunden, wenn das zum Beispiel noch mit Java anbieten, also Kotlin, damit man das auch zum Beispiel in Android-Apps nutzen kann. Das wäre, glaube ich, nochmal sinnvoll gewesen. Aber gut, du weißt ja auch nicht, was kommt. Ja, ist ja auch noch relativ jung, das Projekt. Die sind ja auch noch in Version 0.22. So, bis sie da erstmal released sind, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber es ist jetzt auch schon sehr umfangreich. Wenn du dir alle Webhooks anguckst, die Eventhooks, die du nutzen kannst, die sind schon aktiv ausgebaut.
Ja, denke ich auch. Also schon spannend, schon viel drin. Was halt noch zu erwähnen ist, das Ding ist in, also das Backend in Anführungszeichen ist in Go geschrieben, das hatten wir ja schon. Das Admin-Frontend ist in, hast du schon gelesen, in Svelte geschrieben. Was wäre dann das erste Projekt, das ich in Svelte kenne jetzt?
Das stimmt, ja. Das gibt's nicht so oft. Was auch noch cool zu erwähnen ist, was ich ein bisschen schöner finde, ist, dass man die Rules so ein bisschen aufgeteilt hat. Das muss ich ja immer an Firebase so ein bisschen, ja, nachteilig finde, dass man da halt so eine Datei hat, wo irgendwie alles drin steht. Und hier kannst du dir quasi für die Bereiche, also weiß ich nicht, kann ich die auflisten, kann ich die laden, kann ich die erstellen, updaten, deleten, halt für alles eine Rule quasi angeben. Und dann hast du halt einen Ausdruck, der das ausdrücken soll. Und das ist, finde ich, eigentlich ganz cool.
Aber kann man das nicht auch in einer Datei ablegen? Also ich habe das jetzt nur gesehen, dass man das über die Oberfläche machen kann.
Du kannst das auch in der Datei ablegen, ja. Aber ich finde es halt cool, dass es irgendwie so eine in der Oberfläche dann quasi mal so einen Ausdruck gibt. Das ist eigentlich ganz cool.
Ja, das stimmt. Und man kann hier die Regeln auch anders als bei Firebase für Filter nutzen, ne? Also ich kann sagen, weiß ich nicht, post.active gleich true. Und dann kriegt man halt irgendwie nur Posts zurück, die wirklich aktiv sind. Das kann man zwar bei Firebase auch machen, allerdings muss man das immer im Frontend quasi duplizieren. Also man muss es, der checkt ja nur, ob deine Abfrage gegen das Regelwerk gültig ist. Nicht, ob die Daten kommen, gültig sind. Das ist so ein bisschen der Unterschied.
Ja.
Finde ich auch ganz cool, ja. Ja, sehr schön. Das reicht wahrscheinlich auch schon. Kann ich auf jeden Fall empfehlen zum Ausprobieren. Und man kann es auch sogar, wenn man jetzt damit anfangen möchte, muss man das jetzt irgendwie nicht installieren, aufsetzen oder sonst was, sondern man kann es einfach starten. Es gibt das einfach als ausführbare Datei für sein System, für Mac, Linux und Windows. Das nenne ich mal einen leichtgewichtigen Start. Man kann es natürlich auch in so einem Docker-Container ausführen, aber
du kannst das sogar als Demo einfach auf deren Seite öffnen.
Genau, damit du halt ein Gefühl für die Web-Oberfläche kriegst. Ne? Kannst du ein bisschen rumklicken.
Ja. Ja, kannst ja die API auch schon mal nutzen und so. Also, musst du es nicht selbst hosten, ist jetzt die Frage, ob das einen Mehrwert bietet. Aber da kannst du da quasi schon mal so ein bisschen gucken. Weil du kannst dir zum Beispiel einen Token erstellen und dann kannst du quasi da auch Daten abrufen.
Ja, aber da den Megabyte darunter dann, um das zu starten, halte ich jetzt auch nicht für so aufwendig.
Das ist richtig, ja.
Und dann ist es nicht nach jeder Stunde weg.
Alright.
Dann wünsche ich dir und allen Zuhörenden noch einen schönen Tag oder Abend oder Nacht oder was auch immer. Und wir sprechen uns in einer Woche wieder.
Jo, bis dann, André.
Ciao.